Ein herzliches Hallo, hier ist wieder der Podcast Kultkicker, hier ist Olli Dütschke und heute bin ich mal gespannt, was das wird, denn eigentlich ist es ein fast ausgelernter Groß- und Außenhandelskaufmann, ein Fußballprofi, ein Musiker, ein Mentaltrainer, ein Autor, ein Tausendsasser. Ich begrüße Christian Panda. Hi Christian.
Ja, hi.
Jetzt gibt es ja ehemalige Profis, die möglicherweise aus Langeweile sich hinsetzen, irgendeinen Ohrflüsterer hatten und sagt, du musst mal dein Leben runterschreiben und eine Biografie rausgeben. Du hast aber, glaube ich, auch einen anderen Hintergrund, um so ein Buch mal rauszugeben, oder?
Genau, ich war nie auf diesem Trip, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt so eine riesen Weltkarriere gemacht, ich musste Biografie schreiben, damit jeder das erfährt, wie toll das war. Sondern bei mir geht es ja in erster Linie darum, dass halt ganz viele Höhen und ganz viele Tiefen auch dabei waren. Und gerade die Tiefen haben mich als Mensch und beruflich dahin gebracht, wo ich heute bin. Und das hat so ein bisschen den Ausschlag gegeben, warum ich gesagt habe, ich hätte Bock, so ein Buch zu schreiben, weil ich da ein bisschen mehr mitgeben wollte. Also ich habe noch einen Autor, der mitgeschrieben hat. Ich habe noch einen Geschäftspartner, der auch mitgeschrieben hat. Das heißt, was nicht nur rein eine Biografie ist, sondern wir wollen den Menschen auch noch was mitgeben, nämlich wie ich mit großen Herausforderungen und schweren Zeiten umgegangen bin und gleichzeitig so ein paar Learnings reinpacken, wie das am Ende jeder für seinen Bereich schaffen kann, wenn er denn möchte.
Wenn ich es böse wäre, könnte ich ja sagen, alleine 100 Seiten kannst du ja schreiben über deine Verletzungsgeschichte. Wie viele Verletzungen gab du hattest. Ne? Das hätte auch ein medizinisches Buch werden können.
Ja, in der Tat. Das hätte auch mehrere Teile oder mehrere Bände.
Dr. Panda erzählt, ja.
Bände haben können. Ja, in der Tat, das ist so. Aber ich bin da jetzt im Nachgang gar nicht böse drum. Also klar würde ich mir wünschen, dass es meinem Knie jetzt auch im Alltag ein bisschen besser gehen würde. Aber am Ende, und das schreibe ich auch in dem Buch, ist so eine Fußballkarriere in meinem Fall auch ein Tauschgeld gegen Gesundheit gewesen. Und dementsprechend gehört das halt dazu, das gehört zu meiner Geschichte. Und ich glaube, wenn die ganzen Verletzungen nicht wären, dann säße ich heute nicht hier und dann hätte ich wahrscheinlich auch kein Buch geschrieben, weil dann wäre es alles geradlinig gewesen und vielleicht auch nicht so interessant.
Das Buch heißt nicht Christian Panda, mein Leben oder meine Verletzung oder mein Knie, sondern das Fußball-Mindset. Ich habe heute mal tatsächlich unter der Dusche mal überlegt, was ist denn eigentlich so ein deutscher Begriff für Mindset? Weil Mindset ist mittlerweile aus dem Sprachgebrauch, aber jetzt, wenn mein Sohn da um die Ecke kommt und fragt, Papa, was ist denn eigentlich Mindset? Wie würdest du denn das definieren?
Ja, es ist eine Mischung eigentlich, ne, aus Gedankengängen, aus mentaler Stärke, also die Stärke, die so aus uns herauskommt. Ist echt eine gute Frage, weil ich mir die wirkliche genaue Übersetzung auch gar nicht angeschaut habe, weil dazu bin ich irgendwie auch zu drin im Thema und benutze dieses Wort halt auch zu häufig, da es ja jetzt in der Tat schon ein bisschen Mainstream geworden ist. Für uns ging es einfach darum, genau darauf einzugehen, ne? Einfach zu zeigen, was ist das denn, was Fußballer ausmacht und warum schaffen es ganz, ganz viele, wahrscheinlich die meisten, vor 83.000 Menschen Topleistung abzurufen und im Vergleich zu vielen anderen, die das alleine im Büro vielleicht nicht schaffen, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und da wollten wir halt so ein bisschen darauf aufbauen und sagen, was ist denn mit so einem Fußball-Mindset möglich? A, was ist das überhaupt? Aber B, was können wir damit erreichen, wenn wir die paar Dinge, die man so tun kann für sich selbst, einfach auch nutzt?
Das ist so ein bisschen der entscheidende Elfmeter im Elferschießen in EuroLeague-Endspiel. Raphael Boré schießt den Elfer. Kann das dann jeder, wenn er dein Buch gelesen hat? Oder gibt es da wirklich auch Menschen, Spieler, Profis, die das auch nicht können, weil sie diesen Druck nicht aushalten?
Ich bin überzeugt, dass das erlernbar ist. Das erfordert natürlich Training. Also man muss sich da mit sich selbst beschäftigen. Und das fängt ganz vorne an, nämlich damit erstmal herauszufinden, was bin ich denn überhaupt für ein Typ? Also gibt es verschiedene Persönlichkeitstests, wo man unter Beantwortung vieler Fragen mal eine Auswertung bekommt und für sich dann mal reflektieren kann, okay, passt das jetzt gut zusammen? Und da habe ich die verrücktesten Dinge schon miterlebt, weil die Leute auf einmal eine Erklärung dafür haben, warum sie so sind, wie sie sind und nicht, der ist ein Freak, weil der alles sauber macht, ne? Der ist der Monk. Und der nächste ist der Schluri, weil er irgendwie alles liegen lässt. Sondern das ist halt ein Stück weit in unserer Persönlichkeit verankert. Dann kommt natürlich auch noch die Erziehung hinzu, ne, was wir so mitbekommen haben in jungen Jahren. Und dieser ganze Cocktail ist am Ende der Mensch, der da auf dem Platz steht und Leistung bringen muss. Aber das Schöne ist, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, und das ist ja auch das, was wir in unserer tagtäglichen Arbeit eigentlich tun. Also wir begleiten ja auch Sportler und Sportlerinnen, ich jetzt zu meinem Teil hauptsächlich Fußballer, denen wir einfach helfen, mental stark zu sein, was jetzt so für mich dieser Überbegriff ist, ne? Nämlich dann zu performen, wenn es drauf ankommt, wie du gerade gesagt hast, Elfmeterschießen, letzter Schütze, schieße ich rein, gewonnen, schieße ich nicht rein, könnten wir noch verlieren. Und da einfach stark zu sein und durchzuziehen und am Ende auch erfolgreich daraus wieder hervorzugehen.
Jetzt gibt es natürlich auch Menschen, die gerne Bücher lesen, die jetzt Angst haben, weil es zu wissenschaftlich ist, aber du machst ja auch Ausflüge in deine Profikarriere und lässt auch ein bisschen was raus. Und der Untertitel steht ja auch hinter den Kulissen des Profifußballs, die unbequemen Wahrheiten. Also kannst du uns ein bisschen schon mal so einen kleinen Detailfall
Es
geben, ohne dass du zu viel verrätst?
wird auf jeden Fall sehr interessant, weil ich in der Tat einfach so mal über meine Erfahrung auch berichte. Und ich kann das sagen, das wird wahrscheinlich jeder über sein Buch sagen, aber das alles die Wahrheit. Also da sind keine Geschichten ausgedacht. Da ist relativ wenig weggelassen, außer das, was nicht jugendfrei ist. Das mussten wir dann natürlich rauslassen. Aber im großen Teil sind das einfach die Geschichten, die ich erlebt habe. Und ich möchte den Leser einfach auch mitnehmen, so ein bisschen mal hinter die Kulissen zu schauen. Man kennt das ja vielleicht hier und da, aber jede Erfahrung ist da ja auch ein bisschen anders. Und ich war eh immer aufgrund dessen, dass ich relativ zurückhaltend war, immer jemand, der sehr viel beobachtet hat. Und die Leute, die viel beobachten, die bekommen natürlich auch mehr mit, als die den ganzen Tag nur reden. Und deswegen habe ich halt sehr viel mitgenommen aus dieser Zeit. Und ja, was ganz cool ist, das kann ich auf jeden Fall verraten. Es wird darüber hinaus auch ein bisschen interaktiv werden. Das heißt, wir haben, wenn wir auch über das Thema Mindset oder mentale Stärke reden, dann wird es immer hier und da mal wieder einen QR-Code geben, den man abscannen kann. Und man bekommt mehr Infos zu dem jeweiligen Thema und gleichzeitig bei manchen Dingen sogar noch eine Übung, die man einfach zu Hause machen kann, wenn man da Bock drauf hat. Wir haben das in der Tat so ein bisschen extra gemacht mit den QR-Codes, um genau das, was du sagst, zu umgehen. Nämlich nicht, dass die Leute hinterher da sitzen und denken, boah, jetzt habe ich hier gefühlt eine Biografie gekauft, aber jetzt bin ich auf einmal in so einem wissenschaftlichen Thema drin. Das wird immer nur ganz kurz angerissen. Und wer Bock hat, sich da länger mit zu beschäftigen, der kann den QR-Code scannen und hat dann die Möglichkeit, ja, die Sachen zu lesen, gleichzeitig QR-Code scannen und das Video meiner Verletzung zum Beispiel anschauen für den, den es interessiert. Also alle, die da
Immer so
exhibitionistisch veranlagt
Risten.
sind, ja genau, masochistisch veranlagt sind, das ist das richtige Wort, die können sich das dann auch noch angucken. Oder mein erstes Bundesligator oder. Da haben wir halt so ein paar Interaktionen mit eingebaut, damit die Leute beim Lesen nicht einschlafen, sondern nochmal das Handy rausholen können, ne?
Coole Idee. Ein paar Wochen zurückgespult. Wer kam es auf die Idee, ein Buch zu schreiben und wie hast du reagiert?
Eigentlich war das eine zufällige Begegnung, muss man sagen. Ich habe nämlich in der Tat mit 16 Jahren angefangen. Früher hätte man wahrscheinlich gesagt Tagebuch, aber ich habe es immer Buch genannt. Also ich habe in der Tat selber mal angefangen, handschriftlich ein Buch zu schreiben. Wie gesagt, mit 16 Jahren, da habe ich gerade eine Ausbildung angefangen und da stand die Profikarriere noch in den Sternen. Aber ich hatte eine geile Überschrift, wie ich fand. Das hätte nämlich heißen sollen Fußball mit Links. Weil ich jetzt auch nicht bekannt dafür war, dass ich immer alles gegeben habe. Also ich hätte in der Tat mehr machen können.
Doppeldeutig, sehr stark, ja.
Genau, eine Doppeldeutigkeit und eigentlich für dieses Buch, jetzt hätten wir sogar eine, wenn es so heißt, eine Trippeldeutigkeit gehabt, weil die auch noch links, also die QR-Codes gekriegt hätten. Also eigentlich gar nicht so schlecht, aber wir haben uns dann in der Runde und abstimmungsmäßig für das Fußball-Mindset entschieden. Aber Vielleicht gibt es nochmal einen zweiten Teil, der wird dann Fußball mit links heißen. Ja, in der Tat war das so, dass wir da zusammengekommen sind über einen Bekannten mit jemandem, dem dieser Verlag gehört, und wegen einem ganz anderen Thema. Und dann kam so das Gespräch auf, und er hat gesagt, ja, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, eine Biografie oder ein Buch zu schreiben? Ich sagte, ja, habe ich in der Tat sogar mal angefangen. Also die ersten 150 Seiten handgeschrieben liegen noch bei mir im Ordner. Und so kamen wir eigentlich darauf, dass er Bock drauf hatte, weil er Fußball begeistert ist. Und ich so ein bisschen erzählt habe und er so gedacht hat, boah, ich jetzt hier als Fußballbegeisterter, ich finde das cool, ich finde das spannend, können wir das zu Papier bringen? Und meine Bedingung war halt nicht nur diese reine Biografie, sondern ich möchte halt, dass die Leute das wahrscheinlich kaufen, weil sie sagen, ja, den Typen, den kenne ich noch von früher, und das Buch aber weglegen und total überrascht sind, dass sie vielleicht noch was gelernt haben, beziehungsweise für ihr Leben was mitgenommen haben. Das war mein Grund, wo ich gesagt habe, das möchte ich auf jeden Fall drin haben. Also dementsprechend, das haben wir geschafft und jetzt bin ich gespannt.
Wie kann man sich Christian Panda als Autor vorstellen? Hast du da irgendwie so ein Glas Rotwein in die Hand genommen, dahingesetzt, jetzt ist 20 Uhr, jetzt bin ich kreativ, jetzt schreibe ich was? Oder ging das irgendwie mal so flüssig? Hast du dir bestimmte Zeiten genommen? Wie kann man sich das vorstellen?
Also grundsätzlich habe ich erstmal eine Gliederung gemacht und hatte natürlich noch einen Autor dabei, der mich dahingehend unterstützt hat, der einfach auch den Großteil davon geschrieben hat. Einfach weil ich glaube, diese Struktur zu schaffen alleine, ne? Also das so spannend zu erzählen, weil es jetzt auch nicht, ist nicht so eine klassische Geschichte, so wir fangen jetzt mal bei der Geburt an und wir enden jetzt Stand heute, ne? Das hätte ich dann noch irgendwie zeitstrahlmäßig auf die Reihe gekriegt, weil da hätte man ja googeln können. Aber irgendwie eine spannende Geschichte zu erzählen, indem man auch so zwischen den Themen und zwischen den Zeiten springt, das war mir dann doch eine Nummer zu hoch. Das heißt, da haben wir dann einen Autor gehabt und ich habe in der Tat neben dem, dass ich viel auch selber geschrieben habe, ganz viele Zoom-Calls gemacht, so wie wir gerade hier bei der Aufnahme, und habe ganz viel Geschichten erzählt, die dann aufgezeichnet wurden und wo sich dann im Hintergrund auch nochmal jemand mit beschäftigt hat und versucht, das einfach in bessere Worte vielleicht zu packen, die dann auch leserlich sind.
Hast du denn deine Aufzeichnung noch von damals, als du 16 warst und geschrieben hast? Hast du die noch?
Habe ich noch, ja. Ich habe hier einen ganzen Ordner voll in Klarsichtfolien verpackt, was ich so aufgeschrieben habe. Also es ging da halt auch nur um Fußball. Mein Leben hat sich da, trotzdem, dass ich gerade in der Ausbildung steckte, eigentlich nur um Fußball gedreht. Und hatte natürlich das feste Ziel, Profifußballer zu werden. Und das ist halt so spannend. Ich habe dann irgendwann mit 20 aufgehört zu schreiben. Ich habe das so 4 Jahre gemacht, so immer hin und wieder. Und die Sachen gibt es auf jeden Fall noch.
Guckst du da ab und zu rein und denkst dir, ach Gott, was habe ich denn damals für
Zeug geschrieben? In der Tat nicht. Es steht alles irgendwo in Kisten. Genauso wie eigentlich alles aus meiner Karriere. Also wenn du hier bei uns zu Hause reinkommst, da findest du keine Rückschlüsse mehr darauf, dass ich irgendwann Fußball gespielt habe.
Komm.
Nee, wirklich. Also es ist nichts zu finden. Ich habe kein einziges Trikot an der Wand. Ich habe noch nicht mal mehr Autogrammkarten von früher. Die sind irgendwie alle.
Hat das einen bestimmten Grund? Willst du damit abschließen oder ist das einfach so?
Also ich war in der Tat.
Viele Leute, die haben ja dann auch irgendwelche Bilder und du kommst da rein, denkst, du bist im Museum. Ob das jetzt Angabe ist oder einfach nur Reflexion, tolle Karriere, ist ja jedem auch selbst überlassen, um Gottes Willen, ist ja auch schön. Aber hat das bei dir so einen speziellen Grund?
Also ich habe da jetzt nie Lust drauf gehabt, mir diese Sachen irgendwie an die Wand zu hängen. Also ich habe diese Erinnerung und ich werde ja auch immer wieder daran erinnert, ne? Wenn die Leute mit einem sprechen, kriegt man das auch immer wieder vor Augen geführt, dann muss ich das nicht sehen, wenn ich jeden Tag bei mir zu Hause reinkomme. Also ich weiß nicht, ich bin da auch nicht so der Sammler, muss ich sagen. Also ich habe auch unzählige Trikots, die ich mal getauscht habe, irgendwo im Keller beziehungsweise bei uns unter der Treppe stehen. Die habe ich bestimmt seit 15 Jahren nicht mehr aufgemacht, diese Kiste. Aber das ist für mich fein, weil das ist auch ein Abschnitt gewesen. Ne? Ein Abschnitt, der super schön war, der super traurig war. Also da waren alle Emotionen drin, die man so haben kann. Aber jetzt stecke ich in einem neuen Abschnitt. beziehungsweise eigentlich zwei auf einmal. Neben dem, dass ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich ja auch meine Familie nochmal vergrößert. Jetzt haben wir mittlerweile drei Kinder zu Hause. Das heißt, neben ja zwei Selbstständigkeiten in Anführungsstrichen und einer mittelgroßen Familie ist da auf jeden Fall genug zu tun und auch nicht mehr wirklich Platz dafür, irgendwie in Erinnerung zu schwelgen.
Das werden wir aber nachher nochmal tun. Also wir reden ja schon relativ lange und haben noch gar nicht über deine Fußballkarriere gesprochen. Wahnsinn eigentlich bei Kultkicker Podcast. Aber Christian Panda, so spannend. Buch ist das eine, Mentaltrainer ist das andere. Auch da die Frage, wie kommt man dann auf so einen Berufszweig? Viele wollen ja nach dem Fußball sehr gerne im Fußball bleiben, in welcher Funktion auch immer. Auch da kommen wir gleich nochmal drauf, weil du da auch im Moment ein bisschen was tust. Aber diese Schiene gibt es ja gar nicht so oft.
Nee, gibt es ja selten, weil das natürlich noch ein bisschen damit zu tun hat, dass man sich ja auch nochmal hinsetzen muss und ein bisschen was tun muss, ne? Also sich fort- und weiterbilden muss. Also im Idealfall. Das habe ich dann auch getan. Also neben dem, dass ich erst über die Berufsgenossenschaft eine Umschulung gemacht habe und Sportmanagement studiert habe. Das war so meine Findungsphase. Da habe ich dann aber nichts gefunden, weil Sportmanagement, da wollte ich nicht drin bleiben. Das war nichts für mich. Und habe in der Tat über Jahre Kontakt gehabt mit dem Sharon, was jetzt mein Geschäftspartner ist. Der hatte damals ein Buch geschrieben über Sportmentoring. Das heißt, sowas wie ein Mentaltrainer, ne? So eine Mischung aus ganz vielen Personen. Das ist dann der Sportmentor. Da hat er ein Buch zugeschrieben und ich war sein erster Interviewpartner. Und dann haben wir uns nie aus den Augen verloren. Wir haben immer Kontakt gehalten, also auch über die Zeit, wo ich dann in Hannover war, und in der Tat den Kontakt nach der Karriere intensiviert. Und irgendwann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, ey, ich habe jetzt hier mir so viel Gedanken gemacht. Ich bin mir hundertprozentig sicher, wo meine Zukunft liegt und das ist im Begleiten von Menschen. Und das war erstmal so die Überschrift für mich. Weil wir jetzt auch festgestellt haben, gestartet mit Sport, also so hieß unsere Firma damals noch Kompass Sport Mentoring, haben wir das Sport wieder rausgeschmissen, weil wir ganz viele Anfragen von diversen Unternehmen bekommen haben, für Seminare und Workshops und eigentlich ein Großteil von dem, was wir heute tun, neben dem, dass wir Sportler begleiten, ist halt wirklich Seminare und Workshops geben. Branchenübergreifend, also weiß Gott nicht für Fußballer nur oder Fußballvereine, sondern da echt viel. Und für mich war immer ein Hauptgrund, dass ich gesagt habe, im Fußball ist es halt so, was ich auch in meinem Buch schreibe, ist auch total verrückt, das muss ich jetzt immer dazu sagen, weil es halt einfach drin steht, ne? Aber es ist so, ich will die Leute damit nicht nerven, aber es steht halt wirklich da drin, dass im Fußball jeder versucht, den anderen irgendwie klein zu halten, weil jeder, der eine Position da hat und sei es auf dem Platz oder neben dem Platz, der ist natürlich froh, dass er da ist, weil die Plätze da sehr begrenzt sind und tut sich schwer damit, den anderen irgendwie hochzuziehen. Was ja auch grundsätzlich im Leben viel, viel schwerer ist. Ich habe das aus der U19 von meinem Trainer Norbert Elgert mitgenommen. Da musste sich einer auf den Tisch stellen und unten stand einer, der musste den vom Tisch runterziehen. So, das ging dann relativ leicht. Dann war es aber andersrum, dass der auf dem Tisch den, der unten steht, mit hochziehen musste. Das geht natürlich relativ schwer. Und da, also das finde ich halt so ein bisschen als Beispiel, ne? Und das hast du im Fußball halt ganz häufig, dass die Leute, die da sitzen in den Positionen, versuchen, alle anderen klein zu halten. Und bei mir war halt der Wunsch nach Gegenteiligem, nämlich die Leute zu unterstützen, um besser zu werden. Und am Ende der zu sein, den ich mir während meiner Karriere gewünscht hätte. Das ist eigentlich der Hauptgrund.
Was ist denn der größte Unterschied zwischen einem Psychologen und einem Mentaltrainer? Oder geht das irgendwie fließend ineinander über?
Ja, also man nutzt schon so dieselben Tools. Vom Grundsatz her, der Psychologe ist natürlich weitaus mehr ausgebildet, ne? Also das ist ja wirklich ein studierter Berufszweig, wenn man so will, der Mentaltrainer. Das ist eine Woche Fortbildung, je nachdem, wo und was man da genau macht. Ich habe es jetzt bei der Deutschen Trainerakademie gemacht. Das heißt, ja, das ist eher ein Crashkurs als Mentaltrainer, muss man auch ganz ehrlich sagen. Die Sportpsychologen, die sind da einfach, ja, was das angeht, Ausgebildeter, wenn man so will. Die haben halt eine längere Ausbildung hinter sich gebracht.
Kommen wir zum Fußball zurück. Wie offen sind die Vereine, mit Mentaltrainern zu arbeiten? Ist das noch ein bisschen alles in den Kinderschuhen oder ist es schon sehr professionell? Und gerade auch die ersten, zweiten, dritte Liga, die Profiligen, nehmen das wahr und wollen mit euch arbeiten.
Ja, in der Tat steckt das noch in den Kinderschuhen. Es gibt Vereine, die sind da schon sehr gut aufgestellt, wobei ich da auch nicht überzeugt bin, dass nur wenn man sich die Leute in den Verein holt, dass das dann auch gleichzeitig was Gutes ist. Also das muss man schon so hinkriegen, dass es am Ende des Tages ja auch genutzt wird und dass die Spieler einen leichten Zugang dazu haben, ohne sich jetzt auch bedrängt oder gedrängt zu fühlen. Ich glaube, dass das noch das Problem ist bei vielen Vereinen, die dann einen Mentaltrainer im Verein haben. Bei uns ist es meistens so, dass wir neben dem, dass wir Vereine auch schon begleitet haben, aber uns da eher auf die einzelnen Spieler konzentrieren. Das heißt, wir haben da eigentlich ein ganz gutes Netzwerk. Wenn zum Beispiel ein Spieler einen Mentaltrainer sucht, dann landen wir häufig bei uns, was natürlich jetzt auch dem geschuldet ist, dass wir schon ein paar Jahre da jetzt dabei sind und einen ganz guten Draht zu vielen Beratern auch haben, die dann einfach wissen, wenn was ist, können sie uns anrufen. Aber in der Tat steckt es noch in den Kinderschuhen. Ich würde mir auch wünschen, dass man dem halt mehr Beachtung schenkt, weil ich glaube, dass alles das, was wir tun, der Anfang wird halt im Kopf entschieden, ne? Und wenn alle davon reden, ja, wir müssen uns gesünder ernähren oder wir müssen mehr schlafen, dann ist das ja eine bewusste Entscheidung, die ich treffe. Das heißt, das hat ja auch was mit mentaler Stärke zu tun, ob ich jetzt zu Burger King oder McDonald's oder Fast Food zu mir nehme, abfahre oder ob ich auf der anderen Seite hingehe und mir irgendwie frische Zutaten hole, was koche selber oder mich bekochen lasse im Restaurant, aber auch bewusst esse und dann das Richtige. Und das ist ja auch eine Entscheidung. Und genauso ist es eine Entscheidung, gehe ich frühzeitig ins Bett und hole mir genug Schlaf oder ziehe ich nochmal um die Häuser oder mache sonst irgendeinen Blödsinn. Deswegen glaube ich, auch da steht der Kopf halt an allererster Stelle. Und da schenken wir ihm nicht so viel Aufmerksamkeit, wie ich finde, wie er braucht, weil wir trainieren ja auch jeden Tag auf dem Platz, um unsere Leistungsfähigkeit zu steigern. Ich glaube, da sollten wir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch auf den Kopf lenken.
Wenn das noch in den Kinderschuhen steckt und sich hoffentlich entwickelt, glaubst du denn, dass es dann irgendwann der Zeitpunkt ist, dass neben dem Torwarttrainer, Reha-Trainer, Fitnesstrainer und was auch immer, dann auch irgendwann auch ein Mentaltrainer im Trainerstaff fest installiert werden wird?
Ich glaube da fest dran, also gibt es ja auch schon. Und wenn man sich andere Sportarten anguckt, wenn man gerade auch nach Amerika schaut, da ist es völlig normal, dass man mit einem, sei es ein Mentaltrainer, Sportpsychologen, Mentor, mit wem auch immer, dass man mit dem auf jeden Fall in dem Bereich arbeitet. Das ist völlig normal. In Deutschland ist es leider noch nicht ganz so normal, außer man guckt sich Sportarten wie Eisbobfahren oder Formel 1 oder ne, alle Rennsport Sportarten an, die arbeiten alle im mentalen Bereich. Weil am Ende ist dieser Mythos Mentaltraining ja eigentlich auch nichts anderes als Kopfsport, ne? Also wenn wir uns das jetzt mal bildlich darstellen wollen, ich habe hier eine Pulle, die kann ich einmal hochheben. Ja, da muss ich nicht nachdenken, das schaffe ich so. Oder ich kann mir das einfach vorstellen, wie ich diese Flasche hochhebe. Das alleine ist im Endeffekt Mentaltraining, nämlich das Vorstellen und Wiederholen von Übungen, in Anführungsstrichen. Ich kann in meinem Kopf 20.000 Mal einen Freistoß schießen. Auf dem Platz wird es eng mit der Muskulatur. Und das ist ja das Schöne, dass das wissenschaftlich festgestellt wurde, dass die gleichen Areale im Gehirn aktiviert werden, egal ob ich jetzt die Pulle hier hochhebe oder ob ich mir das einfach nur vorstelle, wie ich die Flasche hochhebe. Das heißt, wir haben halt einen Trainingseffekt. Das ist letztendlich Mentaltraining, ne? Einfach das Vorstellen von dieser Handlung. Dann gibt es ja auch noch mentales Coaching, wo man einfach auch ins Gespräch geht und guckt, ne? Gibt es irgendwelche emotionalen Blockaden? Gibt es irgendwas, was mich gerade daran hindert, an diese 100% Leistungsfähigkeit ranzukommen? Und da gibt es dann wiederum ja auch Techniken und Möglichkeiten, wie den Sportler, den Menschen dabei zu unterstützen, das auch zu beseitigen.
Spannend. Jetzt bist du Mentaltrainer, jetzt bist du auch noch Autor und nebenbei berätst du jetzt auch noch den SC Preußen Münster. Berätst du den in diesen Dingen oder auch in anderen Sachen, qua deiner Erfahrung im fußballerischen Bereich?
Also grundsätzlich erstmal alles. Also ich stehe dem Verein da zur Verfügung bei allen Themen, wo er sagt, die Meinung ist uns da wichtig oder ein Sparringspartner ist uns da wichtig, weil ich habe am Ende des Tages nichts mit Preußen Münster zu tun, wenn man so will, sondern man kann mich anrufen, wann immer sie es wünschen, und kann mit mir über diverse Themen diskutieren und kriegt halt auch mal eine Einschätzung von jemandem, der jetzt nicht ganz so nah dran ist, weil ist ja nicht mein Tagesgeschäft. Dementsprechend bin ich da noch so ein bisschen außenstehend und am Ende ist das ja auch das, was beim Mentaltraining, beim Mentalcoaching relativ wichtig ist, sich einen Sparringspartner zu holen, der jetzt nicht die Scheuklappen aufhat wie man selbst, ne? Weil hier siehst du halt nur die Probleme und ein bisschen außerhalb davon liegt die Lösung und meistens siehst du die halt selber nicht.
Könntest du dir denn vorstellen, eine Funktion bei einem Verein zu übernehmen und das, was du jetzt tust, eventuell ja nebenbei schwierig sein zu lassen?
Grundsätzlich nein. Also ich bin mit dem, was ich tue, total happy, total glücklich und zufrieden, weil ich alles machen kann, was ich möchte. Und ich habe mit meinem Sohn die Erfahrung gehabt, der war ein halbes Jahr, da bin ich nach Hannover gegangen, der ist in Münster geblieben und habe so die ersten 4, 5 Lebensjahre irgendwie aus der Ferne mitbekommen. Jetzt sind meine 2 Mädels klein, das heißt 3 und 5 Jahre alt, und bin super happy, dass ich viel zu Hause bin, dass ich das alles mitkriege, was zu Hause passiert und Vereinsarbeit, weiß nicht, worauf du anspielst, sagen wir, keine Ahnung, Co-Trainer, Trainer, Manager, was auch immer, oder ja, Mentaltrainer im Verein, egal was rund um den Verein, was jetzt vielleicht kein Ehrenamt ist, das hat für mich zur Folge, dass das ein 24-Stunden-Job ist. Also ich bin da auch eher perfektionistisch veranlagt, das heißt, wenn ich was tue, dann tue ich das richtig und dann haue ich da auch mein volles Herzblut rein, weil da, wofür ich das nicht überhabe, das mache ich auch nicht. Und die Dinge, die ich jetzt tue, die erfüllen mich, die machen mich super happy. Deswegen gibt es in diese Richtung von mir auch keine Überlegung, wenngleich ich doch weiß, man darf im Leben nichts ausschließen. Also ich habe
eine kleine Türchen noch offen geblieben.
Ja, ich habe in der Tat, weil ich die Erfahrung auch gemacht habe, ich habe jetzt vergangenen Sommer eine Anfrage bekommen, kann da nicht sagen, worum es ging. Auf jeden Fall ein Job in der Bundesliga, so viel kann ich sagen. Und ich hatte wirklich 2 schlaflose Nächte hinter mir, weil man natürlich auch immer abwägt, ne? Das ist natürlich eine Chance in einer ganz anderen Richtung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt man was auf, wo man sich 4 Jahre wirklich tagtäglich den Allerwertesten für aufgerissen hat, um da hinzukommen, wo man ist. Und dann geht so eine Tür auf und dann ist halt immer die Frage, ne? Wo willst du hin? Und ich jetzt mit dem 4 Jahren Mentaltraining, Mentalcoaching, ich weiß natürlich auch, wie man bestmöglich an solche Sachen rangeht, macht es aber auch nicht leichter. Aber ich habe das halt strukturiert für mich abgewogen und habe halt gesagt, okay, ich bleibe bei dem, was ich tue, weil es mich einfach super happy macht.
Und das war dann auch okay für dich, auch 1, 2, 3 Tage danach, nach der Entscheidung?
Oder schon auf jeden Fall. Also ich bin, wo die Entscheidung dann feststand und ich das auch mitgeteilt habe, bin ich erstmal krank geworden und lag 2 Tage flach. Das ist halt auch normal eigentlich, ne? Also wir kennen das alle, wenn wir eine anstrengende Phase haben. Und dann steht der Urlaub an, ne? Dann ist immer die Klima im Flieger schuld, dass wir auf einmal eine Erkältung haben, aber eigentlich ist es nur, weil dieser Stress halt abfällt, ne? Du bist vorher die ganze Zeit in dieser Ab-8-Stellung, ne? Dass du sagst, ey, ne? Ich muss hier irgendwie durchhalten und auf einmal hast du Urlaub, ne? Und dann fällt so alles von dir ab und auf einmal wirst du krank, was im Endeffekt nur die Reaktion darauf ist, dass die Wochen zuvor einfach stressig waren. Und das habe ich auch festgestellt, nach den 2 schlaflosen Nächten lag ich 2, 3 Tage erstmal flach.
Wahnsinn. So, hast du auch noch ein bisschen Zeit für Musik? Machst du da eigentlich noch was? Die nicht
nein.
Wissen? Okay, Christian
Also,
Pandemeyer hat einen Ausflug gemacht in die Musikbranche, Produktionsfirma gegründet, selber Hip-Hop gemacht, aber jetzt nur noch als Konsument.
genau, als Konsument und auch relativ wenig, muss ich sagen. Also mein Interesse, also ich interessiere mich noch immer nach wie vor für Musik, höre aber relativ wenig Musik. Da ich viel Podcast in der Tat höre oder viele Hörbücher höre, und die Zeit versuche so zu nutzen, dass ich mir noch ein bisschen Wissen auf die Platte schaffe, was ja auch nie ganz verkehrt ist. Und habe das damals mit meinem Wechsel nach Hannover eigentlich auch beendet.
Okay.
Da kam parallel ja mein Sohn auf die Welt und dann war einfach auch keine Zeit
Dann wollen wir da gar nicht viel drüber reden, ne? Das sind
mehr.
dann andere
War jetzt auch nicht
Prioritäten.
so interessant. Also
Ja,
war was
weiß ich nicht. Vielleicht für die
Außergewöhnliches.
Außenstehenden schon, für dich selbst
Ja.
wenn nie. Wer Lust hat unter Funky P, kann er da ja mal googeln und gucken. Eigentlich wollte ich von dir hören, deine Top 3 zurzeit, die du hörst, aber wenn du jetzt nur noch Podcasts hörst, ist es auch schwierig.
Ich könnte meine Top 3 Podcasts vielleicht sagen, obwohl da gibt es gar nicht so viele, die ich höre. Also
Kultkicker
Kühlkick auf 1 natürlich.
natürlich.
Ne? Nee, also Musik bin ich da echt ein bisschen raus. Also meine Top 3, die wären schon 10 Jahre alt oder älter.
All-time
Ja.
Top 3, genau. Jetzt müssen wir uns trotzdem eben die Zeit nehmen, einmal kurz durch deine Vita zu fliegen. Also, ich habe gelesen, man beschäftigt sich ja ein bisschen. Eigentlich hattest du am Anfang gar keinen Bock auf Fußball, als du kleiner Junge warst. Und deine Mutter hat dich da ein bisschen zugetrieben oder was? Oder wie es immer so ist, der Junge muss zum Fußball, ist erstmal das Beste für so einen Kleinen. Ne? Weg von, keine Ahnung, Hockey, Tennis, weiß ich nicht, erstmal Fußballverein. War das bei dir ähnlich?
Ja, meine Mutter war selbstständig, hatte viel Arbeit, wenig Zeit und da lag das nahe, mich irgendwie mit Fußball zu beschäftigen. Ich habe in der Tat auch hobbymäßig, also so auf dem Bolzplatz Fußball gespielt, aber meistens für mich alleine und das Mannschaftsding war dann erstmal so gar nichts für mich, so dass ich auch heulend auf dem Platz stand eine Stunde oder anderthalb, keinen Ball berührt habe. Und dann kam aber die WM 1990. Und Lothar Matthäus hat es dann geschafft, dass ich in den Verein gegangen bin. Die haben mich dann sehr begeistert, diese deutsche Mannschaft 1990. Das durfte ich dann vom Fernseher verfolgen. Und seitdem war es dann um mich geschehen und auch Vereinsfußball war cool.
Also Kinder, die 2018 die WM in Russland gesehen haben, sind wahrscheinlich auch deswegen nicht so zum Fußball gekommen, weil es der Lothar Matthäus der Neuzeit gar nicht gab, ja. Aber auf einmal hast du hat sich das so richtig gepackt als kleiner Junge. Auf einmal, du sitzt da vor der Glotze, guckst du dieses Spiel an und den Lothar und auf einmal warst du, das will ich auch.
Ja, es war natürlich 1990 natürlich dann auch ein Turnier, was sehr erfolgreich war. Ganz Deutschland war irgendwie euphorisiert auch und das war für mich, das war cool. Ich wollte das auch schaffen. Und ab da war mein Ziel ganz klar. Jeder, der mich gefragt hat, was willst du später mal werden? Fußballer. Das war also auch alternativlos, wenn man so will. Ich meine, ich habe ja, wie du vorhin schon gesagt hast, dann noch eine Ausbildung angefangen. Auf Drängen meiner Mutter natürlich. Der Junge
Immer.
muss was Vernünftiges lernen, wenn das mit Fußball nichts wird. Ja, aber habe dann in der Tat noch die Kurve gekriegt.
Aber jetzt wollen ja irgendwie 36 Millionen kleiner Jungs Fußballprofi werden, ne? Und wenn es ja doch nicht. Wann hast du denn gemerkt, in welchem Alter? Ja, ich kann ja schon auch ein bisschen besser kicken als meine Kumpels hier im Verein. Du bist ja irgendwann ja auch aus dem Münsterland mit Nienberger, Gievenbeck und Greven, ja, erstmal noch zum größeren Verein wie Preußen Münster gegangen und später zu Schalke. Das kommt doch nicht von ungefähr. Irgendeiner muss es ja gemerkt haben. Du, ein anderer, wie war das?
Also das war in der Tat auch mit Höhen und Tiefen in meiner Jugend, wie später in meiner Karriere. Ich habe als E-Jugendlicher in der D-Jugend gespielt, das heißt dann eine Jugend höher, wo die Kinder dann teilweise 2 bis 3 Jahre älter waren und habe in einer Saison 75 Tore geschossen. Das heißt, da hat man schon gemerkt, okay, da muss irgendwie was anders laufen. Bin dann aber in der Tat in der C-Jugend zu Preußen gekommen und habe in der B-Jugend nur in der B2 gespielt, weil ich einer der kleinsten und einer der schmächtigsten war. Das heißt, da ging es dann erstmal wieder runter mit der Entwicklung. Und ab dem zweiten Jahr B-Jugend ging es wieder hoch. Dann habe ich in der A-Jugend direkt in der A1 gespielt Damals gab es ja noch so diese klassische Verteilung, man kommt dann hoch und dann ist man jüngerer Jahrgang und spielt
Genau.
erstmal, ne, in einer B oder A2, wenn man so will. Und habe dann direkt in der A1 gespielt und ab da war halt der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe so im letzten halben Jahr nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht, wo die anderen den nicht gemacht haben und hatte dann in der Tat ganz viele Anfragen für ein Probetraining auf dem Tisch liegen. So komplettes Ruhrgebiet bis ins Rhein-Main-Gebiet, sage ich mal. Und bin aber in der Tat als allererstes zu Schalke gefahren und habe mein erstes Probetraining dort gemacht. Und dann war eigentlich klar, da will ich hin.
War das jetzt Zufall, dass du Schalke als erstes gewählt hattest, oder war das auch für dich so ein, hattest du schon ein bisschen, war das
Das
verfolgt?
war in der Tat Zufall, weil sich das halt so als erstes ergeben hat. Und dann natürlich den glücklichen Umstand, dass ich an Norbert Elgert gelangt bin, in dem Probetraining, der dann mein späterer Trainer wurde, der auch unter anderem eins der beiden Vorworte in meinem Buch jetzt geschrieben hat, was mich sehr freut,
Du machst
weil ich
das
da
gut
auch
mit dem,
schon.
mit dieser Vermarktung deines Buches. Das muss man sagen.
Es fällt mir gerade ein.
Das war genau richtig. Genau richtig so. So muss man es machen.
Ja, da hatte ich dann wirklich Glück, weil es ein wirklich sehr, sehr guter Trainer war. Also der hat mir in einem Jahr wirklich wahnsinnig viel beigebracht. Ich kam halt als linker Stürmer von Preußen zu Schalke und auf einmal war ich Linksverteidiger. Ich habe noch nie in einer Viererkette verteidigt. Also ich habe immer nur angegriffen und konnte meine Schnelligkeit und meinen Schuss ausspielen und auf einmal musste ich verteidigen. Die Nachwehen hat man in meiner Karriere dann noch gesehen, dass ich nicht von klein auf gelernt habe zu verteidigen, weil das war nie meine Stärke. Aber ich habe es halt immer versucht, mit meinen Stärken wieder wettzumachen, ne? Dass ich in der Rückwärtsbewegung jetzt nicht der beste Verteidiger war. Das war, glaube ich, kein Geheimnis.
Was war denn eigentlich in deiner Jugend dein Lieblingsclub? Oder hattest du keinen?
Ja, ich
Oder
hatte
darfst du
nicht so
das
einen
sagen?
wirklichen. Also offiziell darf ich es nicht sagen.
Es kommt
Steht auch
entweder
nicht in
Dortmund
meinem
oder
Buch.
Bayern. Es kommt Dortmund oder Bayern.
Es steht auch nicht in meinem Buch. Nee, in der Tat hat man für alles geschwärmt, was gerade erfolgreich war. Also ist ja leider Gottes so, wir haben ja heutzutage auch viele Bayern-Fans, weil die Kinder, die heute 11 sind, kennen, glaube ich, keinen anderen Meister als Bayern München. Oder 10, ich weiß nicht, wie lange
Ja.
diese Serie schon hält. Das heißt, dadurch entstehen natürlich auch häufig viele neue Bayern München-Fans, weil man natürlich auch erfolgreich sein will. Ne? Das ist ja auch menschlich. Da suche ich mir jetzt nicht den Club aus, der jetzt wie Schalke vor 2 Jahren in die zweite Liga abgestiegen ist, weil du willst ja nicht leiden, sondern du willst dich ja freuen.
Ja.
Aber das ist Vergangenheit. Für mich zählt die Zukunft und da fieber ich nach wie vor mit Schalke 04 mit. Das waren für mich 10 prägende Jahre. Die, ja,
Aber
cool
hattest du
war.
denn in der Hochzeit auch mit den Veranlagungen, die du hattest, irgendwann mal auch einen Anruf vom FC Bayern?
FC Bayern hatte ich in der Tat keinen Anruf.
Ah, okay, haben
Also
sie doch was falsch gemacht.
es waren ein paar Vereine dabei, die mal lose angefeilt haben, paar, die auch ein bisschen hartnäckiger waren, aber Bayern war in der Tat nicht dabei.
Ich springe da mal gerne, deswegen frage ich, was war denn das geilste Angebot und was war das verrückteste Angebot?
Ja, mit das geilste Angebot wäre jetzt zu viel gesagt. Die geilste Anfrage würde ich mal besser so sagen, weil wir jetzt da nicht in die
Ja.
Verhandlung eingestiegen sind, war auf jeden Fall Real Madrid.
Wow.
Allerdings zu einer Zeit, wo Marcelo schon da war und da war von vornherein klar, die suchen einen guten Backup und in der Blüte meiner Fußballkarriere wollte ich nicht mich irgendwo gesichert auf die Bank setzen und auch keinen Zweikampf anfangen mit dem damalig besten linken Verteidiger der Welt. Also ganz so das Zutrauen hatte ich dann auch nicht, den zu verdrängen. Deswegen das auch gar nicht weiterging. Und in der Tat, das Verrückteste war Juventus Turin, weil da ein Berater mich angerufen hat. Und ich hatte meine ganze Karriere lang den gleichen Berater. Also ich war da immer sehr, sehr loyal und sehr treu. Und dann hatte mich ein anderer Berater angerufen und wollte sich unbedingt mit mir treffen. Und dann habe ich meinen Berater angerufen und gesagt, pass auf, ich treffe mich mit dem, ich halte dich auf dem Laufenden. Und dann war klar, ja, ich könnte da einen Vertrag unterschreiben, aber das geht nur exklusiv bei diesem anderen Berater. Dann habe ich gesagt, alles schön, alles fein, ich habe da Interesse dran. Klär das mit meinem Berater, einigt euch da irgendwo, ohne den mache ich es nicht, das kann ich jetzt schon sagen. Und in der Tat gab es sogar noch mal ein zweites Treffen und mehrere Telefonate, aber er konnte sich nicht dazu durchringen, von seinen Prozenten was abzugeben, beziehungsweise sich in irgendeiner Art und Weise mit meinem Berater einig zu werden. Und dann habe ich halt gesagt, ohne ihn mache ich es nicht. Und ja, dementsprechend ist dann da auch nicht mehr Näheres draus geworden.
Das stand jetzt aber auch nicht in deinem Buch, ne?
Das steht in meinem Buch. Nochmal ein bisschen ausführlicher erklären.
Natürlich. Oberbegriff des heutigen Podcasts mit Christian Panda steht ja auch das Mentale. Wie kommst du aus Münsterland, aus Münster zu Schalke, überragende Jugendarbeit, der Gott des Nachwuchses Norbert Elgert. Wie mental warst du damals? Warst du schüchtern, der kleine Münsteraner schüchtern, oder warst du schon so selbstbewusst, weil du überhaupt diesen Traum hattest? Ich will ja Fußballprofi werden, mein Gott, jetzt kommt der Elgert, ja, den zeige ich schon.
Also hättest du meine Mannschaft damals gefragt, wer aus der Mannschaft Fußballprofi wird, ich hätte keine Stimme gekriegt. Und noch nicht mal meine eigene. Also ich bin wirklich da hingekommen und habe schon beim Probetraining gemerkt, boah, hier bin ich in einer ganz anderen Welt gelandet. Ne? Also ich habe in Münster gespielt, bei Preußen. Ich habe mit 17 Jahren noch auf dem Ascheplatz hinterm Stadion trainiert. Ne? Und die hatten dann schon andere Voraussetzungen. Neben dem, dass platzmäßig andere Verhältnisse waren, einfach ausbildungsmäßig andere Verhältnisse. Viele waren da in der Knappenschmiede schon. Das heißt, die haben dann selbst während der Schulzeit noch Fußballtraining gehabt. Ne? Das hatte ich natürlich alles nicht. Ich habe halt viel auf dem Bolzplatz gekickt und kam dahin, hatte keine Ahnung vom Verteidigen, hatte keine Ahnung von taktischen Dingen. Also nicht so wirklich auf jeden Fall, offensiv schon, aber war halt immer der Offensivspieler und hatte alle Freiheiten, weil ich natürlich relativ gut war. Das heißt, da musst du dich jetzt nicht so defensiv irgendwie einschränken. Und auf einmal spielst du dann in einer Mannschaft, wo es wirklich darum geht, zusammen zu verteidigen, weil am Ende spielst du gegen Mannschaften, die das alle schon jahrelang so gemacht haben. Und die Anfangszeit, neben dem, dass ich mit einem Bänderriss quasi mein Auftakt hatte, weil ich mich im letzten Spiel für Preußen Münster noch verletzt hatte, da fing das Unheil an. Neben dem, dass der Start dann schwer war, habe ich in der Tat auch noch im Januar, Februar in der Saison ziemlich am Anfang des Jahres mir noch einen Leistenbruch zugezogen, der operiert werden musste. Also die Vorzeichen standen jetzt nicht darauf, dass alle gesagt haben, boah, hier, ne, da haben wir jetzt aber die neue Rakete verpflichtet, sondern das war schon so, dass ich mich da richtig durchkämpfen musste. Also das sage ich auch immer wieder, dieses Jahr A-Jugend oder dieses Jahr U19 bei Schalke war das härteste Jahr für mich, weil ich neben dem, dass ich verletzt kam, zwischendrin noch verletzt war, die ersten Spiele überhaupt keine Rolle gespielt habe, auch gleichzeitig ja noch eine Ausbildung gemacht habe. Das heißt, ich saß um 7:15 im Büro, damit ich pünktlich um 4:15 Feierabend machen konnte, damit ich pünktlich zum Training in Gelsenkirchen sein konnte. Und das dann viermal die Woche. Das heißt, ich bin von 7 Uhr oder 7:15 morgens aus dem Haus und bin abends irgendwie um 9:30, 10 Uhr nach Hause gekommen und habe gearbeitet den ganzen Tag und habe Fußball gespielt. Auf einem Niveau, wo viele schon sagen, ja, wenn ich da angekommen bin, dann ist alles andere erstmal egal. Ne? Dann stehe ich so an der Schwelle. Und dann setze ich es halt erstmal auf die Karte. Und das war schon sehr anstrengend und sehr herausfordernd für mich. Aber das war ein gutes Learning für die Zeit, die danach kam, weil da wurde es ja nicht weniger anstrengend.
Aber wenn du sagst, du hast ja selber eigentlich nicht daran geglaubt, als du zu Schalke gegangen bist, dass du Fußballprofi wirst. Aber wie hast du denn diese Zeit wieder, Thema Mentor, wie hast du das denn für dich geschafft? Hattest du jemanden, der dich da immer gepusht hat? Oder war das der große Schritt für dich ins Erwachsensein, dass du es selber auch geschafft hast?
Ja, grundsätzlich habe ich selber geschafft, aber was für mich total hilfreich war, und das ist Persönlichkeitstyp-Frage auch, ne? Für mich war total hilfreich, das gar nicht so ernst zu nehmen. Also ich hatte nicht diesen Druck, also ich wollte Profifußballer werden, aber nicht mit aller Macht, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe hier einen Job, den ich gerade mache, der gefällt mir zwar nicht, aber das, ne, ich habe halt gemerkt, ich kann auch was anderes außer Fußball spielen. Und das war immer meine Überzeugung. Also ich war immer überzeugt von dem, dass ich A, natürlich ganz gut kicken kann, aber dann irgendwie doch auf den Boden der Tatsachen gekommen bin, weil ich gemerkt habe, okay, da gibt's ganz viele, die können das auch. Teilweise sogar noch viel besser. Aber mir war immer bewusst, dass Fußball nicht das Einzige ist, was ich gut kann. Ich war immer überzeugt davon, dass es auch andere Sachen gibt. Und das war für mich sehr hilfreich, gerade in der Anfangszeit bei Schalke, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann hier nicht so wirklich mithalten. Da war für mich so dieses Ding, okay, ich bin total lernbereit und total lernwillig. Und wenn es am Ende nicht reicht, ich aber sagen kann, ich habe da so alles für gegeben in meinem Maß, was ich leisten kann, dann wäre das auch für mich fein gewesen. Aber dann kam diese Zeit, dass ich gemerkt habe, gerade nach meiner Leisten-OP, war ich auf einmal Stammspieler, war auf einmal drin, habe total gut gespielt. Und da kam diese Überzeugung, dass ich gemerkt habe, okay, krass, jetzt kannst du nicht nur mithalten, jetzt bist du einer der Besten. Und dann war natürlich klar, okay, jetzt möchte ich auch den nächsten Schritt gehen. Und habe das am Ende ja auch getan, was aber auch noch ein weiter Weg war bis dahin.
Genau, von A-Jugend in den Profikader. Erinnerst du dich noch, als dann zum ersten Mal der Coach kam und sagte, Christian, Wochenende bist du im Kader?
Ja, erinnere ich mich dran. Dieser Übergang für mich war eh total kurios. Ich hatte am Anfang erst einen Amateurvertrag, weil man dieses Glauben nicht hatte, dass ich direkt Profi werden könnte. Und habe quasi auf Probe erstmal oben gespielt bei den Profis. Und nach ein paar Wochen wurde entschieden, okay, ich bleib da, ich kriege einen Profivertrag. Und habe lange dafür gekämpft, weil man mich erst zu den Amateuren stecken wollte und dann mal gucken, wie es weitergeht. Und ich habe halt gesagt, ich möchte diese Chance haben. Mir geht es auch gar nicht um den Status, mir geht es darum, mich beweisen zu dürfen. Weil damals war der Übergang Hub Stevens, nach vielen, vielen Jahren hat aufgehört. Frank Neubert kam als neuer Trainer. Und er kannte mich natürlich nicht als junger Spieler. Ne? Er hat dann vielleicht ein Spiel gesehen von mir. Und da habe ich halt um meine Chance gekämpft, sodass Rudi Assauer damals gesagt hat, okay, diesen Kampfgeist belohnen wir, du darfst mittrainieren. Und habe dann in der Tat nach ein paar Wochen meinen Profivertrag unterschrieben. Und dann war auch absehbar, weil ich eine sehr gute Vorbereitung gespielt habe, dass ich auch direkt beim ersten Spieltag im Kader war.
Für dich dann auch normal? Oder hattest du eine Nervosität?
Ja, was heißt normal? Normal war das natürlich nicht, ne? So erste Mal in der Arena beim offiziellen Bundesligaspiel. Also wir haben natürlich ein paar Freundschaftsspiele. Zum Beispiel war von Ingo Anderbrügge das Abschiedsspiel dann in der Arena. Da durfte ich sogar spielen, beziehungsweise sogar ein Freistoßtor erzielen. Was natürlich auch einfach dazu beiträgt, dass man Selbstvertrauen tankt. Und zu dem Zeitpunkt war ich natürlich noch, wie man so schön sagt, jung und unbekümmert, ne? Ich habe da einfach Bock drauf gehabt, in diesem Stadion zu spielen. Stand auch die ersten zwei Spieltage oder innerhalb der ersten paar Spieltage auf jeden Fall schon zweimal am Rand zur Einwechslung bereit. Dann haben wir aber ein Tor geschossen, dann bin ich doch nicht reingekommen. Und das hatte zur Folge, dass ich auch, ich glaube, fast 2 Jahre vor meinem ersten Bundesliga-Einsatz meinen ersten Europa League beziehungsweise damals noch UEFA Cup-Einsatz hatte.
Okay. Das erste Bundesligaspiel, da haben sie extra das Licht ausgemacht, damit man dich nicht sieht, ne?
Genau, das war
Lichtausfall.
Das war der Show-Effekt zum Start der Bundesliga-Karriere. 85 Minuten Stromausfall in Bremen. Deswegen ist es ganz verrückt, weil wenn die Leute fragen, ja, erstes Bundesligaspiel, da sage ich, ja, wenn du Fußball interessiert bist, wirst du dich sogar daran erinnern können. Und die gucken mich immer ganz verrückt an.
Ja, wieso? Was hast du angestellt? Genau.
Ja, das war in der Tat verrückt, ja.
Wie bist du da? Gut, du hast schon ein paar Mal gekickt vorher, du warst auch international schon, aber es ist dein erstes Bundesligaspiel. Auch da wahrscheinlich irgendwo eine Anspannung und dann kannst du gar nicht spielen, weil das Licht, mal naiv ausgedrückt, aus ist. Wie bist du denn damit umgegangen? Hast du dich damit beschäftigt? Weil man sagt ja immer auch, Hochleistungssportler, auch Fußballprofis sind im Tunnel. Ja. Ein Begriff, der fast inflationär benutzt wird. Fokussiert. Du bist da, es geht gleich los, aber nee, es geht gar nicht los. Weißt du noch, wie, wenn du dich da selber nochmal beobachtest?
Für mich war das super cool, dass das passiert ist. Also weil gerade erstes Bundesligaspiel und der Ablauf ist ja immer derselbe. Du kommst an, ziehst dich um, dann gehst du raus, dich warm machen, kommst wieder in die Kabine und alles ist so ein geregelter Ablauf und relativ schnell. Ne? Du hast jetzt keine große Eingewöhnungszeit, ein neues Stadion, bin ich noch nie vorher gewesen, geschweige denn, hab da gespielt. Und auf einmal bist du da und stehst da draußen, die Fans feiern eine Riesenparty, alle holen irgendwie die Feuerzeuge raus und hast eine geile Stimmung, weil das Licht aus ist, und war für mich total beruhigend, weil ich so ein bisschen mich einleben konnte und habe dementsprechend auch ein sehr gutes Spiel gemacht, trotz dass wir 1-0 verloren haben.
Da kannst du nichts für.
Ja, nicht direkt.
Ich sage, wir müssen jetzt ein bisschen fliegen über die Vita. Ein Spiel, was natürlich auch in deiner Historie, du erwähnst es sicherlich auch in deinem wunderbaren Buch, das Fußball-Mindset, dieses Ding in Wembley. Auch da, erstes Spiel, Nationalmannschaft. Was ist der große Unterschied für einen Fußballprofi, das erste Bundesliga-Profispiel und das erste Spiel für eine Nationalmannschaft? Wenn man das so vergleicht, wenn man es so nebeneinander legt. Ist man durch die Erfahrung, die du über viele, viele Spiele gemacht hast, ist man da lockerer oder ist man da eigentlich wieder genauso nervös wie vorm ersten Bundesligaspiel?
Nee, ich war schon viel, viel lockerer. Erstes Bundesligaspiel war auch mit ein bisschen Anlaufzeit, einfach weil ich dann zwischendrin noch Verletzungen hatte. Mein erstes Länderspiel war noch eine längere Anlaufzeit. Ich war ja 2004 das erste Mal für die Asienreise nominiert unter Jürgen Klinsmann noch. Und dann das erste Spiel. Wann war es? 2007, meine ich, in
22.
Wembley.
August, genau.
Genau, in Wembley. Das heißt, da lagen gut und gerne 3 Jahre dazwischen.
Ja, gute
Das
Vorbereitung.
heißt, da hat man lange Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und ich war natürlich entspannter, weil ich natürlich eine gewisse Erfahrung hatte und weil ich schon international auch mit Schalke dann gespielt hatte. Und weil ich auch überzeugt war von dem, was ich da tue, und das war immer mein Riesenvorteil. Also ich habe immer ein großes Zutrauen in mich selbst gehabt. Also ich habe den Vergleich immer gezogen. Ich stand mal als Musiker auf einer Bühne, da bin ich tausend Tode gestorben und habe gehofft, dass dieses Lied schnellstmöglich zu Ende ist. Also diese 2 Minuten 30 Musik, kein Vergleich zu 90 Minuten Fußball, also egal welches Spiel. Weil ich da einfach nicht meine Stärke hatte. Ich habe das hobbymäßig gemacht. Ich habe dafür nicht trainiert, sondern ich habe es einfach gemacht, weil ich Spaß hatte. Aber Fußball war mein täglich Brot. Das habe ich täglich gespielt und habe mir die Sicherheit im Training geholt, die Sicherheit in Spielen geholt. Dementsprechend war mir bewusst, dass das, was ich da tue, das kann ich. Und da muss ich keine Angst haben, dass ich irgendwie versage, weil das tue ich jeden Tag.
Da eröffnen die das neue Wembley und du versaust dir mal sowas dermaßen die Party. Darfst du noch nach England?
Ja, ich war in der Tat, seitdem weiß ich gar nicht. Haben wir mal, glaube ich, in Schottland gespielt mit Hannover, da haben sie mich auf jeden Fall reingelassen.
Aber schon irgendwie auch eine witzige Anekdote deiner Karriere. Weil so oft haben wir in Wembley ja, glaube ich, gar nicht gewonnen. Weder im alten noch im neuen, ne?
Ja, ich glaube, das.
10 Jahre Schalke, danach Hannover. Du hattest wahnsinnige Verletzungen gehabt. Und viele hätten das nicht durchgehalten. Wieder bei unserem roten Faden. Wie hast du das geschafft? Wie oft hast du gedacht, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich mach den Scheiß nicht? Oder kam der Gedanke nie, weil du gesagt hast, ey, das war mein Traum und ich will ihn weiterleben?
Ganz häufig. Also ganz häufig stand ich vor den Scherben meiner Karriere, wenn man so will. Gerade wenn man zu 5 Experten fährt, also 5 Kniespezialisten und irgendwie so 5 Meinungen hat, ne? Also 2 sagen dann, ja, lass dich auf jeden Fall nochmal operieren. 2 sagen, ich würde von der OP auf jeden Fall abraten. Und der andere ist sich dann unsicher, weil der war der Letzte und der wusste dann, die anderen haben schon ihren Senf dazu gegeben. Und dann stehst du als junger Kicker da und denkst dir halt so, boah, was machst du jetzt? Ne? Das ist eine weitreichende Entscheidung. Bist du vielleicht sogar gezwungen, die Schuhe an den Nagel zu hängen? Aber ich hatte halt immer eins, ich hatte Durchhaltevermögen. Und das zieht sich durch meine Karriere, wenn man so will. Gerade ja davon geredet, vom ersten Bundesligaspiel im Kader bis zum ersten Spiel über 2 Jahre, von der ersten Nominierung Länderspiel hin zum ersten offiziellen Spiel. 3 Jahre. Also bei mir hat halt alles ein bisschen länger gedauert und ich war halt gefordert, indem ich durchhalte. Und ich habe natürlich früh die Erfahrung gemacht, dass wenn man durchhält, dass sich am Ende des Tages auszahlt. Und das hat mich neben vielen anderen Dingen und Kleinigkeiten, ich hatte ein super Umfeld, ich hatte einen Physiotherapeuten an meiner Seite, der am Ende und rückblickend betrachtet mein Mentaltrainer war. Der halt gemerkt hat, ey, wir stecken hier in einer Reha-Phase seit 15 Monaten. Die Prognose belief sich auf 9 bis 10 Monate. Das heißt, wir waren fast ein halbes Jahr drüber. Und er hat gesagt, fahr jetzt mal 10 Tage in Urlaub. Lass deine Trainingsklamotten zu Hause, fahr in Urlaub und komm auf andere Gedanken. Und dieses Fingerspitzengefühl zu haben und zu wissen, ja, okay, der fährt jetzt nicht nach Mallorca im Bierkönig und irgendwie lässt sich 10 Tage volllaufen, sondern der möchte wieder gesund werden. Das heißt, der wird einen ruhigen Urlaub verbringen, aber der wird sich mal auf andere Gedanken bringen. Und siehe da, ich kam aus dem Urlaub wieder und war gefühlt 3 Schritte weiter, obwohl ich gar nichts gemacht habe, sondern einfach nur den Kopf freigekriegt habe. Und da hatte ich halt jemanden an der Seite, dem ich bis heute noch wahnsinnig dankbar bin dafür, dass er mich die ganze Karriere über begleitet hat und da auch eine Riesenstütze war zu einer Zeit, wo halt nicht viele da waren. Was natürlich auch dazu geführt hat, dass ich so lange bei meinem Berater war, weil der auch immer an mich geglaubt hat. Mhm. Und wenn man das heute sieht, die Spieler wechseln ja die Berater wie Vereine. Und ich war immer happy mit dem, was ich habe. Und ich war immer so, wenn ich mich irgendwo wohlgefühlt habe, dann habe ich nicht danach gestrebt, 3,50 Euro mehr zu verdienen oder jetzt muss ich unbedingt eine neue Sprache lernen und neue Erfahrungen sammeln oder brauche neue Leute um mich herum, sondern ich habe immer das zu schätzen gewusst, wenn ich mich wohlgefühlt habe. Und dann habe ich auch nie den Grund gesehen, mich da zu verändern. Was, glaube ich, einfach auch dazu geführt hat, dass ich ein cooles Umfeld um mich rum hatte, mit dem das am Ende auch möglich war. Also 2x19 Monate zu pausieren und nach den ersten 19 Monaten Pause noch Nationalspieler zu werden. Ich weiß nicht, ob es das so häufig gibt.
Und das war wahrscheinlich auch mit das Emotionalste in deinem Leben, nach so langer Zeit dann wieder tatsächlich spielen zu dürfen, ne?
Du, ich habe das überall gesagt, wenn die Leute mich nach dem Highlight meiner Karriere fragen, dann ist das für mich persönlich nicht das Wembley-Spiel, sondern dann ist das Spiel zu Hause gegen Bayern München. Ich kann mir gar nicht mehr das Ja sagen. Ich meine, ich müsste es nachschlagen. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall das Comeback nach 19 Monaten Pause. Neben dem, dass das für mich natürlich sehr emotional war, habe ich halt gemerkt, dass die Leute das für mich ein Stück weit honoriert haben, dass ich da durchgehalten habe, weil das ganze Stadion aufgestanden ist und applaudiert hat. Das war für mich das Highlight der Karriere, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich kann mir vorstellen, auch ein Höhepunkt muss gewesen sein, so stelle ich mir vor, mit einem Menschen wie mit Raoul zusammenzuarbeiten. Auch da, wenn man gestandener Bundesliga-Profi ist, wenn man Nationalspieler ist, wissen das dann auf einmal, wenn so ein Raoul neben dir in der Kabine sitzt, ist man da auch wieder cool, sagt der, macht er den gleichen Job wie ich, egal, oder ist man da schon auch demütig, sagt, boah, geil, jetzt darf ich mit dem kicken?
Also total demütig, ich fand es total geil, weil das jemand war, den man natürlich immer verfolgt hat, der auf einmal bei uns in der Kabine sitzt und mehr Champions League-Tore als unsere Mannschaft zusammen Spiele überhaupt in der Champions League gemacht hat. Und mit dem dann zu kicken und einfach auch von seiner Erfahrung zu profitieren und dann auch noch festzustellen, dass er mit den ganzen Erfolgen, die er gefeiert hat, total bodenständig ist, war total krass für mich. Also wir hatten ja als Trainer Felix Magath zu der Zeit, der ja bekannt dafür ist, dass das ein oder andere Training auch mal ein bisschen härter wird. Und gerade Raoul war dann in der glücklichen Position, dass der Trainer ihm gewährt hat, das ein oder andere Mal auszusetzen und nach Düsseldorf zu fahren, um einkaufen zu gehen oder sonst was zu tun. Was er aber nicht gemacht hat, sondern dann gesagt hat, nee, wir sind eine Mannschaft, ich ziehe das hier mit durch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich an seiner Stelle hätte es, glaube ich, nicht gemacht. Und das sind ja immer die Dinge, die wir dann an anderen bewundern, ne? Wenn man sich selber eingestehen kann, okay, krass, so eine anstrengende Trainingseinheit, die hätte ich dann sausen lassen, ne? Und er zieht es halt durch mit seiner Vita. Da muss man wirklich sagen, Hut ab.
Kurzer Abstecher, Hannover, 4 Jahre, da hast du ja auch dann tatsächlich auch mal eine Saison durchgespielt, hast hier mal keine Verletzung genommen. Was steht über als Überschrift über 4 Jahre Hannover 96 bei dir in deinem, oder kann man das im Buch nachlesen?
Steht natürlich auch was drüber, aber grundsätzlich war das eine total erfolgreiche Zeit und für mich war das so ein Beweis für viele, die mich abgeschrieben haben. Also mein Auftakt in Hannover, da stand in der Bild-Zeitung, Slomka holt den größten Patienten der Liga. Das war meine Begrüßung und dass ich damit natürlich nicht einverstanden war, kann man aber nicht denken. Aber für mich war das ein Riesenansporn. Und habe denen allen bewiesen, weil ich in meinem ersten Jahr in Hannover 44 Pflichtspiele gemacht habe. Also wir hatten ja das große Glück, wir haben ja auch noch Euroleague gespielt zu
Der
der Zeit.
Wahnsinn, ne?
Und das heißt 44 Pflichtspiele, wenn man sich überlegt, dass ich in 10 Jahren oder 9 Jahre Profi bei Schalke knapp 100 Bundesligaspiele gemacht habe. In einem Jahr 44 Pflichtspiele ist schon eine Hausnummer. Habe selbst da noch ein Gespräch gehabt mit Jogi Löw. Das heißt, ich stand auch da wieder im Fokus sogar der Nationalmannschaft. Und das war für mich natürlich total cool zu sehen. Ey, den haben hier gefühlt alle abgeschrieben nach ewigen Verletzungen und so wenig Spielen in der Karriere, wo so viel möglich gewesen wäre, das einfach nochmal durchzuziehen und ja, dann aus einem Jahr leistungsbezogenem Vertrag sind am Ende dann 4 Jahre Hannover geworden. Mit 2 Jahren Euroleague, also auch zum ersten Mal Euroleague in Hannover. Und ja, mittlerweile ist Hannover in der zweiten Liga angekommen, leider Gottes.
Naja, wollte ich gerade sagen. Wahnsinn, wie manchmal diese Kurven gehen und bei Hannover lange dann nach unten, leider Gottes. Nichtsdestotrotz hat dein Körper aber irgendwann einmal gesagt, Christian, jetzt ist gut gewesen. Und du hast es dann auch wieder gemerkt, auch für deinen Kopf und sagst, okay, das war's jetzt.
Ja, man muss halt auch irgendwann den Schlussstrich ziehen, ne? Also ich wollte immer mein Karriereende auch selbst bestimmen, ne? Es sollte jetzt nicht so sein, dass ich mir jetzt die 100. schwere Verletzung zuziehe und man dann einfach auch sagen kann, so jetzt geht gar nichts mehr. Ich habe mich dann nochmal verletzt in Hannover und mein Vertrag ist ausgelaufen. Neben dem, dass mein Knie natürlich nicht besser wurde, musste ich dann aber bei mir auch einfach eingestehen, so jetzt ist das Ende erreicht, ne? Und für mich war es auch einfach, ist ja auch so ein Gefühl, ne, dass man irgendwie auch keinen Bock mehr hat, sich nochmal da durchzukämpfen, weil irgendwann weiß man ja auch, dass man in ein Alter kommt, wo man eh drüber nachdenken muss. Und für mich kam dann eine erneute Knieverletzung einfach dazu und ich musste mich dann nochmal operieren lassen. Keine schwere OP, die haben ein bisschen Narbengewebe geglättet in der Hoffnung, dass es halt ein bisschen besser wird. Aber dann war für mich eigentlich schon relativ früh klar, für diesen Weg bin ich nicht bereit, den nochmal zu gehen. Auch wenn da am Ende vielleicht noch was gewartet hätte, was schön gewesen wäre. Aber ich bin mit dem Gedanken gegangen, mit dem ich auch in die Karriere gegangen bin. Ich glaube, ich kann noch mehr als Fußball spielen.
Was waren denn eigentlich deine ersten Ideen, wenn du dann für dich auch abgeschlossen hast, für dich auch guten, ordentlichen Schlussstrich gezogen hast? Was wolltest du denn eigentlich machen danach? Hattest du schon Ideen?
Nee, ich hatte in der Tat überhaupt gar keine Idee und ich bin auch, wie viele, viele berichtet haben, obwohl ich dachte, ich sei vorbereitet, in ein Loch gefallen, weil dir natürlich einfach so der Alltag wegbricht, ne? Also so diese Fremdbestimmung, der man ja ausgesetzt ist, weil man einen Trainingsplan hat oder weil man, wie ich, dann in der Reha ist. Ich habe natürlich auch noch ein bisschen Reha gemacht aufgrund der OP. Das heißt, da war noch relativ alles normal für mich, wenn man das so bezeichnen darf. Aber wo das dann auch beendet war, dann habe ich über die Berufsgenossenschaft eine Umschulungsmaßnahme begonnen, weil die das ja fördern und ich das einfach auch wahrnehmen wollte, um was zu haben und auch um was zu tun. Dieses Tun sah aber natürlich dann so aus, dass ich zu Hause im Büro saß und Sportmanagement im Fernstudium mir versucht habe, in den Kopf zu bringen, und habe mich bei den ganzen BWL-Büchern an meine Ausbildung erinnert. Und es hat mir, weiß Gott, keinen Spaß gemacht. Also neben dem, dass ich vom grünen Rasen draußen wieder im Büro saß, hin zu den ganzen Themen, war das rundum nichts für mich. Und dann hat es natürlich eine Zeit gedauert, ne? Man macht sich halt viel Gedanken, man spricht mit vielen Leuten. Ich habe mit Schalke auch gesprochen in die Richtung Jugendtrainer. Habe mich aber ganz bewusst auch gegen diesen Trainerjob entschieden, weil für mich das einfach ein zu langer Weg gewesen wäre, wo man nicht weiß, wo man am Ende rauskommt. Ne? Also die Schlange von Trainern ist ja wahnsinnig lang. Und jedes Jahr kommen, ich weiß nicht, 20 bis 25 neue Fußballlehrer hinzu, die sich auch wieder hinten anstellen. Und neben dem, dass es nichts für mich gewesen wäre vom Typ, habe ich mich halt auch dagegen entschieden und habe dann diesen Mentaltrainer-Lehrgang gemacht, diese Fortbildung gemacht und mit meinem Geschäftspartner mich unterhalten. Und da war mir eigentlich direkt klar, Ich möchte Menschen begleiten. Und das steht für mich halt oben drüber. Gleichzeitig habe ich fast parallel zu der Zeit noch eine gemeinnützige Firma mit einem Bekannten aus Freiburg gegründet, wo wir jeden Sonntag Fördertraining für Kinder anbieten. Die sind dann 7 bis 12. Das gab es halt hier in der Region noch nicht und wir haben da ein ganz cooles Konzept erarbeitet. Und seitdem stehe ich jeden Sonntag von 10 bis 11:30 Uhr noch auf dem Fußballplatz und bringe kleinen Kindern das Fußballspielen bei, was mich total erfüllt und mir total Spaß macht, weil es halt neben dem Job, den ich tue, der nicht auf dem Platz ist, nochmal was ist, wo ich wieder rauskomme auf den Rasen.
Scheinbar doofe Frage, aber so floskelmäßig, aber ich frage dich trotzdem, weil du da so viel verletzt hast. Wie geht's dir denn eigentlich? Wie geht's deinem Körper? Wie geht's deinem Knie?
Ja, ich sag mal, mein Alltag funktioniert, in Anführungsstrichen, aber ich kenne es ja schon sehr lange, ne? Also meine erste Verletzung hatte ich mit 21. Das heißt, wir sind jetzt fast 19 Jahre später. Das heißt, seitdem komme ich nicht mehr in die tiefe Hocke mit meinem linken Knie.
Oh.
Also das ist jetzt für mich nichts, wo ich jetzt sage, so, boah, da erschrecke ich mich jetzt noch, wenn das nicht geht. Sondern das habe ich schon gelernt zu umgehen. Und ich weiß auch, dass ich nicht in die Soccerhalle gehen brauche und mit meinen Jungs irgendwie eine Runde Fußball spielen, weil ich am nächsten Tag ein dickes Knie habe. Also viele Dinge, die nicht mehr gehen, die probiere ich halt auch gar nicht, ne? Also es gab natürlich so eine Zeit, da probierst du nochmal, ja, was kannst du machen, ohne dass du irgendwie Probleme hast. Aber das habe ich am Ende aufgegeben. Also wenn ich mal locker eine Runde joggen gehe mit unserem Hund, das funktioniert noch relativ gut. Also jetzt auch nicht so, dass ich 10 Kilometer laufe, aber so 2, 3 Kilometer funktionieren noch. Aber ja, es könnte schlechter sein, es könnte auch viel besser sein.
Glaube ich dir. Zum Schluss die Frage: Du hast viel vor, machst geile Sachen und du schreibst wahrscheinlich noch 12 Bücher. Du wirst nächstes Jahr 40. Wenn wir in 10 Jahren nochmal zusammen einen Podcast machen würden und auf die letzten 10 Jahre zurückblicken, was hast du jetzt vor? Was sind deine Ziele jetzt? Mal weg vom, klar, Gesundheit unbedingt, aber auch jetzt beruflich.
Ja, weil du es gerade sagst, Gesundheit steht für mich immer oben drüber. Das ist so mein Top-1-Wert natürlich. Und ich glaube, das weiß jeder, der mal irgendwie krank, verletzt oder was auch immer war. Ja, vom Prinzip her, also wenn wir uns in 10 Jahren hier wieder treffen, dann würde ich mir wünschen, dass dieser Weg, den ich die letzten 4 Jahre gegangen bin, einfach so weitergeht. Also wir haben uns kontinuierlich weiterentwickelt, sowohl mit unserer gemeinnützigen Firma, was den Fußballbereich angeht. Da haben wir mehrere Standorte ins Leben gerufen und in vielen Orten bringen viele Trainer Kindern Fußballspielen bei. Gleichzeitig im mentalen Bereich, da haben wir uns weiterentwickelt von rein Fußball hin zu Unternehmen, Führungskräfte von Unternehmen. Wir haben mittlerweile eine eigene Coaching-Ausbildung, die wir anbieten. Das heißt, man kann sich bei uns offiziell sogar zertifizieren lassen. In vielen Bereichen. Und diesen Weg möchte ich gerne weitergehen. Gleichzeitig schließe ich nicht aus, dass ich mich ehrenamtlich vielleicht bei diversen Vereinen engagiere, um denen ein bisschen unter die Arme zu greifen und die zu unterstützen. Und nebenbei habe ich noch 3 Kinder, denen ich auf jeden Fall die größte Aufmerksamkeit schenke, neben meiner Frau natürlich, um zu
Dem Hund,
schauen,
ja, vergiss den Hund
dass
nicht.
die Der Hund, ja, genau, die sind gerade in der Klinik in der Tat, weil unser Hund irgendwas
Hey.
Falsches gefressen hat. Genau, mich darauf zu konzentrieren, dass es mir neben dem beruflichen privat einfach auch gut geht, weil das halt ganz entscheidend ist für mentale Gesundheit, ne? Also das Ganze zu sehen und nicht nur zu sagen, ey, privat läuft super, beruflich super scheiße oder andersrum. Da wirst du am Ende nicht glücklich draus.
Gute Worte, große Worte. Ich wünsche dafür viel Glück. Wir haben jetzt einen Deal. In 10 Jahren machen wir nochmal einen Podcast. Dann
Sehr
können wir
gerne.
noch über andere Spiele reden. Wir haben gar nicht so viel über deine Karriere geredet. Ich finde das aber nicht so schlimm. Ich hoffe, du auch nicht. War große Klasse. Und zum Schluss darfst du natürlich nochmal, Achtung Werbung, nochmal einmal die Trommel rühren für dein Buch. Warum muss ja. man das Fußball-Mindset, das Buch von Christian Panda kaufen?
Man darf das kaufen, wenn man das möchte. ich bin da ganz entspannt. Ich glaube, dass da ganz viel drinsteht, ganz viele interessante Sachen, was meine Karriere betrifft, aber gleichzeitig auch ganz viel, was man mitnehmen kann in sein privates oder berufliches Leben, wo man vielleicht einen Ansatz bekommt und sagt, ey, wenn ich Bock habe, dann beschäftige ich mich da ein bisschen mehr mit, weil ich finde das interessant, mich mal damit zu beschäftigen, was meine Werte sind oder was ich so für Glaubenssätze habe, nach denen ich lebe und sind die denn alle so richtig oder wie kann man die eigentlich verändern? Und wenn man da Bock drauf hat, da ein paar Einblicke zu bekommen, dann sollte man sich das gefälligst kaufen.
Eben, jawohl. Ich bin eigentlich ein Krimi- und Thriller-Leser, aber ich werde das durchlesen. Und dann werde ich dich fragen, wer war denn eigentlich der Mörder?
Ja, ist ja fast ein Krimi.
Ja, natürlich, genauso spannend. Man kann es nicht aus den Händen legen. Ich habe es in einem Rutsch durchgelesen. Viel Erfolg mit deinem Buch, viel Erfolg für deine beruflichen Projekte, die du hast. Und auch da, so weit es geht, eben auch natürlich auch viel Glück und Gesundheit für deine Familie, aber auch für dich. Bleib, soweit es geht, gesund, ne? So wie es jetzt noch geht. Wichtig.
Vielen Dank. Ich wünsche dir auch viel Erfolg für deine Zukunft. Wobei auch immer.
Bei welchem Projekt auch immer. Vielleicht machst du auch mal einen Podcast und lädst mich ein, dann erzähle ich dir über meine.
Dann machen wir es andersrum.
Lange nicht so spannend wie die von Christian Panda. Danke für die Zeit.
Gerne.
Ich glaube, in 10 Jahren haben wir wieder einen Termin und dann quatschen wir nochmal. In diesem Sinne. Das war der Podcast Publika mit Christian Panda und Olli Dütschke. Wir hören uns. Bis bald.